Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Tête-à-Tête auf der 22. Folge. An dieser Stelle wünsche ich viel Vergnügen mit der Ökonomin und Unternehmerin. Los geht's mit der Alexandra Jansen.
Ja, schön, dass ich da bin, Alexandra. Merci für das Kaffee. Warum muss 99% Initiative abgelehnt werden?
Aus meiner Sicht gibt es sehr viele Gründe, warum das mit 99% Initiativen ablehnen sollte. Was ich ganz wichtig finde, ist, in der Schweiz geht es sehr vielen Leuten sehr gut. Und die Schweiz wird sehr häufig als innovatives Land bezeichnet oder als innovativste Land bezeichnet. Und jetzt ist ja nicht das Land an und für sich innovativ, sondern die Leute. Also es hat Leute, die in Ersparnis investieren, die Unternehmen, in gute Ideen. Und die Initiative bedroht eigentlich genau die Investitionen, die Innovationen in der Schweiz. Und das finde ich sehr gefährlich. Und wenn man sich das so überlegt, merkt man auch, dass durch die Initiativen ist nicht nur 1% betroffen, so wie uns das der Name will glauben machen, sondern 99% von allen Leuten in der Schweiz. Und vielleicht muss man das noch ein bisschen ausführen. Einerseits gibt es viel mehr Leute als nur 1%, die direkt betroffen wären. Und dann sind eigentlich alle in der Schweiz indirekt betroffen. Direkt betroffen sind zum Beispiel alle, die ein Eigenheim besitzen. Weil wenn ich ein Eigenheim vielleicht 7 oder 10 Jahre habe und dann verkaufen will, dann ist die Chance, dass ich einen höheren Ertrag auf dem mache, sehr hoch. Und dann muss ich den so stark versteuern. Und gleichzeitig ist eigentlich jeder und jede, der mal ein Unternehmen gründen will, ein Start-up, ein Familienunternehmen, ist auch betroffen. Und indirekt bedeutet das, dass am Schluss eigentlich alle betroffen sind, wenn man sich überlegt, dass 99% von allen Unternehmen in der Schweiz in KMUs und etwa 70% von allen Beschäftigten arbeiten in der Schweiz in einem KMU. Und vielleicht muss man noch ein bisschen den ökonomischen Hintergrund erklären, warum dass die Initiative gefährlich ist für all die Leute, respektive für ihre Arbeitsplätze. Wenn man sich überlegt, warum dass du und ich zum Beispiel einen höheren Lohn in der Schweiz verdienen können, dann ist der Grund dafür einerseits die gute Ausbildung, die viele Leute in der Schweiz haben, und andererseits aber auch, dass wir mit modernen Maschinen oder moderner IT-Infrastruktur zum Beispiel arbeiten können. Und die kommt ja vom Kapital. Und wenn jetzt weniger investiert wird mit dieser Initiative, dann gibt es weniger von dieser modernen Infrastruktur. Und damit können alle, die in der Schweiz arbeiten, weniger produktiv sein. Und das bedeutet am Schluss, dass die Löhne werden sinken. Das heisst, am Schluss sind eigentlich alle von dieser Initiative betroffen und nicht nur das reichste 1%.
Aber du sagst, es ist nicht nur das reichste 1%, sondern es betrifft am Schluss die breite Bevölkerung. Zum Beispiel, wenn man ein Haus möchte erben von den Eltern und das lernen mit den Geschwistern teilt oder gerade ich bin in einer Firma oder ein Kleinanleger, der in eine Aktie investiert, zum Beispiel für im Alter, als Altersvorsorge und in einem Alter möchte verkaufen. Aber die JUSO will ja nach allen verkaufen, es betrifft nur das 1%. Lügt die JUSO jetzt quasi die breite Bevölkerung an?
Ja, das weiss ich nicht genau, das ist ein bisschen eine schwierige Frage. Ich glaube, was man einfach sagen kann, ist, dass es nicht so rauskommt. Oder? Die Rechnung, die JUSO macht, ist, dass man, bis man einen Ertrag von 100'000 Franken macht, das ist ja die Grenze, die sie vorgeschlagen haben, braucht sehr viel Vermögen. Jetzt, das Problem an dieser Überlegung ist, dass wenn ich eben zum Beispiel ein Haus habe, das 1 Million wert hat, zum Beispiel, wenn ich in diesem Haus 10 Jahre wohne und das nach 10 Jahren verkaufe, ist die Chance, dass das Haus innerhalb von 10 Jahren 100'000 Franken an Wert gewonnen hat, ist, gerade wenn man die Häuserpreisentwicklung anschaut, ist relativ hoch. Und ich glaube, so Effekte können in dieser Diskussion oder in diesen Argumenten vergessen und führen eben am Schluss dazu, dass viel mehr Leute betroffen sind als das 1%.
Und man muss jetzt in diesem spezifischen Fall dann eigentlich ein Kapital versteuern, das man effektiv nicht hat.
Genau, ja. Man hat dann wie 150% eigentlich versteuert. Das heisst, 50% wird versteuert, obwohl es gar nicht rum ist. Und das ist auch ein grundsätzliches Problem, oder? Dass man etwas anfängt zu besteuern, das quasi nicht existiert. Oder? Das finde ich sehr heikel.
Mhm. Also ist es eigentlich ein gewisses, sagen wir mal, asozial, wenn man dann Leute will. Also man stellt dann eigentlich Leute vor existenzielle Probleme, wenn sie dann zum Beispiel ein Haus verkaufen wollen. Und das ist absolut nicht sozial.
Ja, je nach Situation kann das wirklich so rauskommen. Und ich glaube, das wirklich Asoziale eben an der Initiative ist am Schluss, dass es sich eben negativ auswirkt auf die Arbeitsplätze. Oder? Und wenn man in der Schweiz die Leute, die jeden Tag arbeiten, am Schluss einen tieferen Lohn haben, wegen dieser Initiative, weil sie eben nicht mehr so produktiv sein können, dann ist der Schuss der Initiative natürlich völlig hinten raus. Und das würde passieren mit dieser Initiative. Und das, finde ich, ist ganz ein wichtiger Punkt.
Du sprichst Arbeit an, das finde ich spannend. Weil zum Gewissen sollte sich Arbeit immer lohnen, oder aus meiner Sicht. Wenn man mehr arbeitet, dann soll man irgendwie lohnen. Und auch in die Richtung schafft die Initiative irgendwie falsche Arbeit.
Ja, ich meine, das Problem sehe ich vor allem darin, dass das Kapital stärker besteuert wird, respektive Kapitaleinkommen. Und am Schluss, eben, warum können die Leute in der Schweiz produktiv arbeiten? Oder? Das ist ja kein Gegensatz zwischen Arbeit und Kapital, sondern nur, wenn du die zwei Sachen kombinierst. Wenn du eine gute Maschine hast und eine gut ausgebildete Person, die Maschine bedient, dann hast du Produktivität. Und das Problem ist, Kapital in der Schweiz, wenn du dir einen Unternehmer vorstellst, das wird schon vierfach besteuert. Es wird einmal besteuert als Kapitalsteuer im Unternehmen. Dann, wenn du einen Gewinn machst im Unternehmen, gibt es eine Gewinnsteuer. Wenn du nachher das als Unternehmer den Gewinn auszahlst, zahlst du eine Steuer auf die Dividenden, die du dir auszahlst. Und wenn nachher das Geld, das du dir auszahlt hast, in dein Vermögen überführst, zahlst du nochmal Vermögenssteuer. Also Kapital wird in der Schweiz schon vierfach besteuert. Und jetzt soll noch mal etwas obendrauf kommen, das ist einfach relativ gefährlich, gerade weil Kapitalsteuer, sagt man, ist eine relativ ineffiziente Steuer, die gefährlich ist.
Mhm. Und die USA verkauft sind so ein Kürzel nicht gern, aber wenn man dann sagt, sie wollen eine neue Steuer einführen mit einer Kapitalgewinnsteuer, also es ist eigentlich faktisch so, dass sie das wollen, wenn man alle auf sie fordern. Und da argumentieren sie immer, ja, wir haben das noch nicht, andere Länder haben das, wenn man dann sagt, zum Beispiel eben Start-up-Szene, und dann bringen sie jetzt zum Beispiel in Amerika oder in Israel, dort gibt es eine Kapitalgewinnsteuer und es ist eines der grössten Start-up-Länder der Welt. Aber die hat dafür keine Vermögenssteuer, was wir ja hier in der Schweiz haben. Und auch dort ist es eigentlich einfach, sie probieren irgendwie ein bisschen verschleiern, wieder eine neue Steuer einzuführen, wie du es gesagt hast.
Genau, also es ist ja eine neue Steuer und dazu noch eine Steuererhöhung und zwar eine gewaltige, oder? Und was man einfach muss wissen, auch wenn man es im internationalen Vergleich anschaut, wir sind heute in einer Situation, wo es Startups da gibt, es gibt total spannende Firmen. Wenn man die Steuer jetzt erhöht, dann einfach im Vergleich zu heute, ist das eine Gefährdung von dieser Startup-Szene und von vielen Unternehmen. Und das hilft am Schluss niemandem, oder? Und das finde ich ein grosses Problem. Plus die Einnahmen, die so, durch so eine Steuer können entstehen können, sind sehr gering oder viel geringer, als die Initianten schätzen. Weil man beim Kapital noch das Problem hat, dass man sagt, das Kapital ist mobil. Also Kapital bewegt sich und wenn die Steuern hochgehen, dann zieht das Kapital, respektive Personen, denen das Kapital gehört, ziehen relativ schnell weg. Das heisst, man hat einerseits tiefe Einnahmen und gleichzeitig hat man eine relativ verheerende Wirkung für die Schweiz und für die Leute, die hier in der Schweiz arbeiten. Und das ist eben, wie ich vorhin gesagt habe, eine sehr ineffiziente Kombination und darum sehr eine ineffiziente Steuer.
Mhm. Und zudem, jetzt vorher hast du mal aufgezeigt, was es auch schon für Steuern gibt. Es gibt ja eigentlich auch schon genug Steuern in der Schweiz.
Ja, ich meine, da gibt es sicher getrennte Meinungen, aber das sehe ich auch so. Und wir haben ein sehr progressives Steuersystem und wie du vorhin gesagt hast, wir sind eines der wenigen Industrieländer, die auch noch eine Vermögenssteuer kennt. Und ja, also das Steuersystem ist schon sehr progressiv und es wäre eine ineffiziente zusätzliche Steuer, die da käme.
Aber wir können zum Beispiel mal bei der eidgenössischen Steuerverwaltung nachschauen, wer jetzt zum Beispiel die Bundessteuer in der Schweiz zahlt und die zahlen zum Beispiel das 1%, was jetzt die USO theoretisch möchte zusätzlich besteuern. Das ist eigentlich auch schon wieder, wenn man jetzt nicht asozial ist, Steuer hat ja ein gewisses der Zweck, dass sie besteuert und Sachen umverteilt. aber gleich 40% von der Bundessteuer, die 1% zahlen, und in meinem Lob 10 oder 20%, die 80% zahlen, ist ja gleich ziemlich viel.
Ja, es ist, wir haben auf jeden Fall ein progressives Steuersystem. Und ich glaube, eben das Wichtige an dieser Steuer ist, dass sie das noch würde verstärken und eben auf eine ineffiziente Art und Weise. Und die Initiative würde auch ihr Ziel nicht erreichen. Oder sie würde deutlich mehr Schaden anrichten, als das die Initianten sagen oder meinen.
Mhm. Sie bringen ja immer, also, oder man bringt das Thema Ungleichheit ins Spiel. Man möchte Leute mit wenig Einkommen, Kleinverdiener helfen. Die Ungleichheit in der Schweiz ist, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Ja, genau. Also, zuerst mal muss man sich überlegen, die Ungleichheit von was, oder? Es gibt ja auch Leute, die entscheiden sich weniger zu arbeiten, haben darum mehr Freizeit und weniger Einkommen. Und dann gibt es Leute, die arbeiten unglaublich viel und haben vielleicht ein höheres Einkommen. Da muss man sich mal überlegen, was schaut man genau an. Aber was man natürlich einfach messen kann, sind mal die Einkommen und Vermögen. Und wenn man die Einkommen anschaut, sieht man, dass das Markteinkommen in der Schweiz, also das sind die Einkommen, bevor umverteilt wird, die sind so gleich verteilt wie kein anderes Industrieland. Also das ist schon mal eine sehr gleichmäßige Verteilung. Und das Zweite ist die Vermögensverteilung. Die ist viel gleichmäßiger als die Initianten behaupten, weil sie etwa die Hälfte vom Volksvermögen der Schweizerinnen und Schweizer vergessen sie oder lehnen sie bewusst aus der Statistik aus. Das heisst, dort fehlt das gesamte Vermögen von uns Schweizer aus der zweiten Säule, also die Pensionskasse, aus der dritten Säule. Und auch die höhere Bewertung der Eigenheim fehlt dort drin. Und wenn man das dazu nimmt, dann ist die Ungleichheit viel tiefer, als es die Initianten sagen.
Ich glaube, mit dem können wir das Thema mal abschließen. Oder willst du noch etwas dazu sagen?
Ja, vielleicht noch ein Satz zum Schluss. Ich finde auch, was man nicht vergessen darf, wenn man jetzt so viel über Ungleichheit diskutiert, was ganz wichtig ist für die Gesellschaft und auch für die Zufriedenheit der Leute, das weiss man auch aus der Forschung, ist die Chancengleichheit, dass man eine Chance hat, aus eigener Kraft etwas zu erreichen. Und für das ist es eben genau wichtig, dass es sich lohnt, Unternehmer zu sein, Ideen zu haben, innovativ zu sein und eben die Chancengleichheit zu fördern. Und der Weg, wo die Initiativen einschlägt, ist aus meiner Sicht einfach nicht der richtige.
Gestern habe ich auch noch eine Grafik gesehen an einer Hauptversammlung von FDP. Und zwar, wenn man eben das, was du vorher hast angesprochen, die verschiedenen Länder, jetzt sind wir so in Europa, die Ungleichheit betrachtet oder die Vermögensverteilung, da kommt die Schweiz eben zum Beispiel hinter Länder wie Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich und zwar um einiges weiter hinten, wo es eben gleich verteilter ist als in diesen Ländern. Was ja eigentlich schon das Argument der Jusos widerspricht.
Ja.
Ja, das zweite Thema, das ich gerne mit dir darüber reden würde, ist die Firma, die du arbeitest. Ja, oder die Gruppe. Das macht Ecofin, ja.
Ecofin. Ja, genau. Ecofin ist, wie du richtig gesagt hast, eine Gruppe von Firmen. Es hat 4 Firmen, die operativ tätig sind. Und das sind alle im Bereich der Vermögensanlage tätig. Das ist so der gemeinsame Nenner. Eine Firma, die produziert Software, wo den ganzen Anlageberatungsprozess strukturiert und abbildet.
Für Banken?
Genau, Banken können das Softwareprodukt lizenzieren und setzen das dann in der Anlageberatung. Genau.
Da hat er ja vor allem ein Produkt, glaube ich, das mega bekannt ist.
Genau, das ist das Finfox, das sehr verbreitet ist in der Schweiz. Und eben zum Beispiel, wenn man beraten wird von einer Bank in der Anlageberatung mit einem Tablet zum Beispiel, dann ist das häufig das Finfox. Die zweite Firma, die macht Anlageberatung für grosse institutionelle Kunden, also zum Beispiel Pensionskassen, und hilft ihnen, die richtige Anlagestrategie zu finden. Dann die dritte Firma, das ist die neueste Firma, die ist im Bereich von Blockchain unterwegs. Und die vierte operative Firma ist die, die ich leite, das ist Ecofin Portfolio Solutions. Und dort bieten wir Vermögensverwaltung an. Einerseits für Privatkunden, aber auch für institutionelle Kunden, wie zum Beispiel Stiftungen.
Genau. Die grösste ist
Softwarefirma.
Softwarefirma.
Genau.
Und die kleinste wahrscheinlich Blockchain-Firma.
Ja, jein. Also auch die Firma, die ich leite, ist eine sehr kleine Firma, ist sehr schlank aufgestellt. Mhm. Weil am Schluss die Kosten, die es braucht für die Mitarbeiter, muss am Schluss jemand zahlen, der Kunde. Und das Ziel ist, dass das möglichst, die Kosten möglichst tief sind. Darum versuchen wir, möglichst schlank aufgestellt zu sein, gute Software, eine eigene, auch da im Hintergrund, die wir brauchen. Aber ja, die Blockchain-Firma in dem Sinn ist, ist schon noch mal kleiner und vor allem viel jünger.
Was ist, gut, wenn wir vielleicht noch von dem, zu dem etwas sagen, was ist die Philosophie in meiner Blockchain-Firma?
Also Blockchain-Firma probiert oder hat zum Ziel, verbriefte Aktien auf Blockchain zu bringen. Das heisst, dass man dort zum Beispiel Aktien von KMUs in der Schweiz kann handeln und das nicht mehr muss unbedingt über eine Börse machen und einen Wert anbringt für interessante, etwas kleinere Firmen. Und das kann man effizient über Blockchain abwickeln.
Ja, also dann von nicht der Hand, wie zum Beispiel mit irgendwelchen Kryptowährungen oder Kryptoprojekten, sondern effektiv ganz anderes Projekt nochmal.
Genau, es ist wirklich Blockchain und nicht Kryptowährungen in dem Sinn.
Genau. Was ist, ja, dann mal ganz grob, zuerst mal vielleicht, was bedeutet für Leute, die zuhören, Vermögensverwaltung? Also man hört es immer so.
Ja, genau.
Aber viele Leute haben nicht wirklich konkrete Vorstellungen, was es bedeutet, vielleicht Vermögen und Verwalten, aber im Detail so grob gesagt.
Genau,
im
also...
Im Detail grob gesagt. Also
Vermögensverwaltung, wie es der Name sagt, bedeutet, dass man Vermögen verwaltet. Und die Idee ist, dass man da nicht sein eigenes Vermögen verwaltet, sondern das Vermögen von jemand anderem. Das heisst, man tut nicht nur jemanden beraten, wie er sein Vermögen soll anlegen, sondern führt die Verwaltung effektiv für die Person durch. Und wenn man in der Schweiz sagt, man ist ein Vermögensverwalter, ist das etwas sehr reguliert. Man braucht zum Beispiel eine Bewilligung von der FINMA, dass man das machen darf. Es gibt Vorschriften, wie man organisiert sein muss. Und wenn man das alles erfüllt, dann darf man nachher für Kunden im Namen von diesen Kunden ihr Vermögen verwalten. Und das braucht natürlich sehr viel Vertrauen von diesen Kunden, bis man da so etwas machen darf. Man kann aber auch sehr viel Wert schaffen, indem dass man das genau auf die Kunden ausrichtet und super und professionell durchführt.
Wie? Du sprichst Vertrauen an, etwas, was es um Geld geht, sehr zentral ist. In der heutigen Zeit vermutlich mehr denn je mit dem Internet. Wie schwierig ist es da, Vermögensverwalter zu finden? Wir sind auf euch bezogen, aber wo man kann vertrauen kann, wo man weiss, der ist zuverlässig, der ist nicht zuverlässig. Ja, gibt im Internet, was irgendwie noch x-tausend Robo-Advisor gibt und alles Mögliche.
Genau, also Punkt 1 ist mal eben, dass ein Vermögensverwalter, der ist reguliert und das gibt mal eine gewisse Sicherheit, dass gewisse Standards sollten eingehalten werden. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man nicht darum herumkommt, sich intensiv mit dem zu befassen, zu schauen, wem vertraut man. Wichtig ist auch, dass wenn man das Geld von einem Vermögensverwalter verwalten lässt, liegt das ja nicht bei dem Vermögensverwalter. Das heisst, wenn der Vermögensverwalter bankrott geht, ist das vielleicht schade, aber das ist in dem Sinn für sein eigenes Geld, hat das keine Konsequenzen, weil das liegt sicher oder hoffentlich sicher ist, das investiert in eine Anlage und die hat dann nichts direkt mit dem Vermögensverwalter zu tun. Und das Zweite, was man unbedingt machen muss, ist, die Leistung des Vermögensverwalters regelmässig kontrollieren. Das heisst, man muss anschauen, was zahlt man für Gebühren, man muss das kontrollieren. Und man muss auch schauen, was erreicht man für eine Rendite. Und ist das eine angemessene Rendite gewesen, gegeben am Risiko, wo ich eingegangen bin. Und das ist halt doch etwas relativ Aufwendiges und für gewisse Leute vielleicht auch etwas Mühsames, wenn man die Krankenkasse muss anschauen oder wechseln muss. Aber ich glaube, es ist etwas ganz Wichtiges.
Und etwas Sinniges, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also es lohnt sich.
Was ich auch nicht mehr finde, ist, oder was ich mir zentral vorstelle, ist wie bei einem, jetzt mal angenommen, man wählt sich einen Fitnesstrainer aus und dann macht man auch, dass der individuell auf die Gegebenheiten von der Person, ist der übergewichtig, ist er schlank, ist er sportlich, ist er nicht, ein Programm zuschneidet, das für die Person passt. Und jetzt bei Vermögensverwaltung ist das ziemlich ähnlich, nehme ich an. Wie wichtig ist es, also wie schwierig ist es da, einen Vermögensverwalter zu finden, der das macht? und eben nicht einfach ein Standardprogramm einem gibt mit den und den Assets, die inbegriffen sind im Portfolio, sondern eben spezifische Positionen auswählt, die zum Kunden passen.
Also ich glaube, das, was du ansprichst, ist etwas ganz Wichtiges. Was jeder Vermögensverwalter macht und muss machen, ist, dass man das Risiko, quasi das Aktienrisiko zum Beispiel, das man nimmt, auf den Kunden, auf die Situation des Kunden ausrichtet. Und vielleicht, wenn ich es jetzt auf uns beziehen kann, wir sind in dem Zoo von allen Vermögensverwaltern, sind wir, würde ich sagen, ein relativ spezielles Tier. Und zwar, weil wir eine andere Sicht auf die Finanzmärkte haben, als das viele haben. Wenn man davon ausgeht, oder im Vordergrund steht die Frage, kann ich Finanzmärkte, was da passiert an diesen Märkten, kann ich das systematisch prognostizieren? Und prognostizieren heisst zum Beispiel, kann ich beurteilen, ob eine Aktie heute unter- oder überbewertet ist und je nachdem tue ich sie dann kaufen oder nicht kaufen und versuche so einen Profit zu realisieren. Und wenn ich die Zukunft perfekt würde kennen, würde ich heute die unterbewertete Aktie kaufen, dann steigt der Preis und morgen verkaufe ich sie mit Gewinn. Jetzt sieht man das, wir sehen das jeden Tag und man sieht es aber auch in der Wissenschaft, dass in so grossen Märkten wie der Markt für grosse Aktien von grossen Firmen, dort kann man mit so Wetten auf Unter- oder Überbewertung von einzelnen Titeln kann man keine Mehrrendite machen. Obwohl es sehr aufwendig ist, um die Titel zu analysieren, aber es bringt nichts. Wie man sagt, die Märkte sind sogenannt effizient. Also der Preis ist genau dort, wo der gesamte Markt denkt, dass der Wert ist. Und es lohnt sich im Schnitt nicht, auf etwas anderes zu wetten. Und das ist eine Art, wie es nicht möglich ist, die Märkte zu prognostizieren. Es gibt auch andere Aspekte, wo man nicht systematisch die Finanzmärkte prognostizieren kann. Und wenn man sich dessen bewusst wird, merkt man, dass es noch viel, viel wichtiger wird, sich Gedanken zu machen um einen einzelnen Investor. Ich mache dir ein Beispiel. Stell dir vor, du hast zwei Personen und sie sind identisch. Die haben gleich viel Vermögen, den gleichen Job, alles genau gleich. Und der eine will jetzt in 5 Jahren ein Ferienhaus in Spanien kaufen und der andere will in 5 Jahren ein Ferienhaus oder Ferienwohnung in Engadin kaufen. Jetzt, es ist ganz essentiell, dass man diesen zwei Leuten nicht das gleiche Portfolio empfiehlt. Weil der eine, der hat ein Ziel, wo in Spanien ist, das entwickelt sich so wie der spanische Immobilienmarkt und er wird das in Euro zahlen. Das heisst, er hat das Euro-Exposure und das Exposure oder das Ziel zum spanischen Immobilienmarkt. Und die andere Person, die wird das Eigenheim in Schweizer Franken zahlen und ist irgendwie abhängig von der Entwicklung des Schweizer Immobilienmarkt. Und das muss man beachten, wenn man ein Portfolio für die zwei Personen macht. Und das bedeutet, dass man sich im Detail muss eigentlich mit den Zielen, die Leute haben, befassen und dann das Portfolio genau auf die Ziele oder auf die Verpflichtungen ausrichten. Und wenn man sich das anschaut bei institutionellen Investoren, zum Beispiel bei Pensionskassen, dann ist das eigentlich ein Industriestandard, dass man ein sogenanntes Asset Liability Management macht. Das heisst, man tut die Assets, also die Vermögensseite, auf die Liabilities, auf die Verpflichtungen ausrichten. Und bei einem Privatinvestor oder bei einer Stiftung kann man genau das Gleiche machen. Es sind vielleicht nicht fixe Verpflichtungen, sondern eher Ziel. Aber auch dort geht es darum, dass man das Portfolio individuell auf die Ziele, die die Person oder die Institution hat, ausrichtet. Und das stellt halt den Anspruch, dass man einerseits die Person oder die Institution sehr gut kennt und versteht und andererseits aber auch die Risiken, die es an den Finanzmärkten gibt, sehr gut versteht. Und dann am Schluss aus der Kombination von diesen zwei Sachen resultiert ein massgeschneidertes Portfolio.
Und wie treffen denn aus dem, was du jetzt alles gesagt hast, heraus, eben für das Individuum, für den einzelnen Investor, die perfekte Entscheidung, wie zum Beispiel die Aktie oder der und der Asset ist perfekt zugeschnitten für die Person? Wie kommt ihr dann gleichwohl zu einem Entschluss? mit eurer speziellen oder einzigartigen, mit einem einzigartigen Ansatz im Bereich der Vermögensverwaltung?
Also, wenn man jetzt überlegt, soll man ein Asset, zum Beispiel ein Fonds, ein neues Portfolio dazunehmen oder nicht, dann ist immer die Frage, wie verändert die Rendite von diesem Portfolio, aber auch das Risiko. Also es ist quasi der Risiko- und Renditebeitrag von jedem Asset, der entscheidet, ob es Sinn macht, um in ein Portfolio aufzunehmen oder nicht. Und die Art, wie wir unter anderem vorgehen, ist, dass wir eben sagen, wir kennen die Zukunft nicht, aber man kann zum Beispiel in Szenarien denken. Man kann sich überlegen, welche wahrscheinlichen oder weniger wahrscheinlichen Szenario gibt es für die Zukunft und was passiert in meinem Leben und in meinem Finanzportfolio in diesen Szenarien und passt das Portfolio in dieser Situation dann noch zu dieser Situation, die ich persönlich dann habe. Und so kann man schauen, ob die Risiken, die man im Portfolio hat, ob die passen oder ob man die muss adjustieren, dass man auch zum Beispiel in einem Stressfall, wie wenn es jetzt eine Covid-Krise gibt, dass man sagt, mal die Anlagestrategie kann man durchheben. Und so, das ist ein Prozess, wo man so Szenarien kann rechnen, man kann Stresstests machen, man kann verschiedene Simulationen laufen lassen und sieht am Schluss so, ob eine Strategie, eine Anlagestrategie zu einem Kunden passt oder nicht, obwohl man die Zukunft nicht vorhersagen kann.
Und dann die Szenarien ein gewisses so absichern, wie du sagst, was kann man da alles machen, zum Beispiel Währungsrisiken mit der Pandemie, hat er jetzt auch nicht gerechnet oder bedingt gerechnet. Was macht ihr da?
Also es gibt zwei Arten von Risiken, es sind jetzt ganz unterschiedliche Sachen, die du angesprochen hast. Das Währungsrisiko und das andere ist das Gesamtmarktrisiko. Generell gibt es auf den Finanzmärkten, dumme Risiken und intelligente Risiken. Ein dummes Risiko, ich mache ein plakatives Beispiel, damit es klar ist, ist, wenn du ein Päckchen 100er Nötli nimmst, mit dem auf den Eiffelturm raufgehst, das Beigeli 100er Nötli vom Eiffelturm abrührst, möglichst schnell wieder vom Eiffelturm oben runterkommst und probierst, die 100er Nötli wieder einzusammeln. Dann ist das Risiko gewaltig und der Ertrag ist ziemlich sicher kleiner Null. Weil die Chance, dass du mehr 100er Nötli findest, als du oben runtergerührt hast, ist quasi Null. Und die Chance, dass irgendeines verschwindet, vielleicht weil es schon jemand aufgelesen hat, ist sehr gross. Also das sind dumme Risiken, sind Risiken, die nicht entschädigt werden. Und ein Währungsrisiko, ich habe meine Doktorarbeit zu Währungsrisiken geschrieben, das sind im Schnitt dumme Risiken, die lohnen sich im Schnitt nicht. Das heisst, wenn ich eine Ausgabe in Euro plane, dann sollte ich in Euro ein Exposure haben. Oder wenn ich Konsumausgaben vor allem in Schweizer Franken habe, sollte ich einen Grossteil von meinen Anlagen in Schweizer Franken haben. Also so, ich sage mal, dumme Risiken, die sollte man wegbringen, absichern. Kann man zum Beispiel direkt über einen währungsgesicherten Fonds oder ETF machen. Und dann gibt es andere Risiken, die gescheiden Risiken. Also zum Beispiel ein diversifiziertes Aktienportfolio halten. Das ist ein gescheites Risiko, ist auch ein Risiko, das kann auch zusammensacken, den Wert von diesem Portfolio. Aber im Schnitt kriege ich einen Ertrag für das Risiko, das ich eingehe. Und dort, wenn man davon ausgeht, dass man die Welt nicht vorhersagen kann, dann muss man nicht meinen, man könne vor oder in der Krise irgendwie gut reagieren. Weil man weiss nicht, wie es weitergeht. Man weiss nicht, wie die Zentralbanken reagieren. Man weiss nicht, wie die Leute reagieren. Man weiss so vieles nicht. Was wir aber machen, ist, dass wir zum Beispiel, das Pandemie-Beispiel ist ein gutes Beispiel, wir haben 2009 nach SARS haben wir gesagt, gut, so eine Pandemie könnte wiederkommen. Wir machen das Pandemie-Szenario als Stress-Szenario. Und dann ist das ein Stress-Szenario, das man brauchen kann, das wir gebraucht haben, zum Kundenportfolio zu schauen, was mit denen passiert. Und wir haben ja nicht gewusst, wann oder ob noch mal eine Pandemie kommt. Aber man konnte schauen, ob ein bestimmter Kunde das Risiko, zum Beispiel von einer Pandemie, eben mal durchheben kann. Weil das ist in so einem Moment ganz, ganz zentral.
Und wie reagieren die dann darauf? Also zum Beispiel ein ETF oder ein Kunde, was ihr für einen Kunden investiert habt, bricht komplett zusammen. Was treffen die dann für Entscheidungen, wenn jetzt der um 20, 30, 40, 50% verliert? Das wäre jetzt auch ein Extrembeispiel, aber es ist ein Beispiel.
Es ist ein Extrembeispiel, aber bei diesen Szenarietests geht es genau um das, dass man sich überlegt, in so einem Extremszenario kann das der Kunde durchheben. Weil der Punkt ist, wenn man die Zukunft nicht kennt, dann ist es keine gescheite Idee, in einer Krise zu reagieren. Sondern das Wichtige ist, dass man eine Anlagestrategie hat und die durchhaltet. Das heisst, man tut regelbasiert der Anlagestrategie, die man sich dafür entschieden hat, zu folgen. Tut man auch folgen, auch in einer Krise. Aber das macht es umso wichtiger, dass wenn man sich überlegt, welche Anlagestrategie wähle ich, dass man dort sehr viel Zeit investiert. Und das ist das, was wir machen.
Bei dem, was du jetzt ansprichst, ist aber eigentlich auch der Anlagehorizont. Also jetzt zum Beispiel, wenn ein Kunde sagt, er braucht sein Geld in einem Jahr, dann macht er das wahrscheinlich nicht, weil dann wird es schwierig, gibt es in dem Beispiel, was du gesagt hast.
Ja, man macht etwas ganz anderes. Man kann viel weniger und muss andere Risiken nehmen, als jemand, der einen Anlagehorizont von 20 Jahren zum Beispiel hat. Oder auch, um noch ein anderes Beispiel zu bringen, wenn du zwei Personen hast, und ich mache es wieder ein bisschen plakativ, der eine schafft als Beamte, beim Kanton zum Beispiel, und hat sehr sicheres Einkommen. Jeden Monat kommt der gleiche Betrag und die Chance, dass er seinen Job verliert, ist sehr gering. Und du hast eine andere Person, eigentlich genau die gleiche Person, nur hat sie einen anderen Job, der ist Unternehmer. Der hat sehr oft sehr einen tiefen Lohn und wenn es mal richtig gut läuft, zahlt er sich einen höheren Lohn aus. Und wenn es ganz schlecht läuft, dann verliert er fast sein gesamtes Kapital, das er hat. Und diese zwei Personen, obwohl sie vielleicht den gleichen Zeithorizont haben, darf man nicht das gleiche Portfolio empfehlen, respektive in der Vermögensverwaltung umsetzen. Wie der eine hat schon sehr viele aktienähnliche Risiken in seinem Job, nämlich der Unternehmer, während die andere Person eher eine Eigenschaft in seinem Job hat, wie bei einer sehr sicheren Obligation, wo regelmässige Zahlung kommt. Und all die Aspekte, Zeithorizont, Währungsverpflichtungen, der Job, das ist sogenanntes Hintergrundrisiko, das muss man alles mit einbeziehen, um ein möglichst gutes, passendes Portfolio machen zu können. Und das ist das Allerwichtigste in einer Vermögensverwaltung, dass das Ausgangsportfolio, dass die Anlagestrategie passt, dass die stimmt, das ist das Allerwichtigste.
Stimmt auf das Ziel zugeschnitten vom jeweiligen Kunden individuell.
Genau, weil das macht am Schluss das ganze Risiko-Rendite-Profil aus und das muss zum Kunden passen.
Mhm. Thema Kunde und Kosten, die entstehen für Vermögensverwaltung. Kosten sind wichtig, Transparenz für den Kunden ebenso. Wie wichtig ist es da, dass man mit dem Kunden Geld verdient und nicht am Kunden Geld verdient?
Ja, also das Wichtige ist, finde ich, ist Transparenz, oder? Wenn du in einen Laden hineinläufst und dort steht ein paar Turnschuhe für 200 Franken, mag das eigentlich ein völlig überrissener Preis sein. Aber wenn du die Turnschuhe anschaust und denkst, die sind jetzt so schön und du denkst, ich sehe den Preis, der Preis ist hoch, aber ich kaufe es mir trotzdem, ist das überhaupt kein Problem. Und das Gleiche ist auch bei jeder Dienstleistung, wenn der Kunde weiss, was er zahlt und aus gewissen Gründen, vielleicht weil er zum Beispiel sehr gute Beratung bekommt, bereit ist, einen höheren Preis zu zahlen, dann ist das soweit okay, solange er das weiss. Also Transparenz ist so und so. Und das Zweite ist, dass man sich, glaube ich, sehr bewusst muss sein, was für einen grossen Effekt das Kosten haben mit der Zeit. Also wenn ich jedes Jahr ein paar Prozentpunkte an Kosten kann einsparen kann, dann macht das über die Zeit, über den Zinseszinseffekt, macht das extrem viel aus. Und diesen Effekt unterschätzen die Leute sehr oft. Und darum, was wir bei uns machen, ist, dass wir sehr effizient organisiert sind, weil wir eine gute Software haben, weil wir schlank aufgestellt sind, weil wir sehr kostengünstige Anlageprodukte verwenden. Und das führt dazu, dass einfach mehr Nettorenditen am Schluss beim Kunden übrig bleibt. Und das ist ja das, was am Schluss für den Kunden relevant ist, dass er für das Risiko, das er eingeht, möglichst eine höhere Rendite bekommt. Und das lässt sich am besten über die Kosten beeinflussen.
Zu deinem Beispiel wegen der Turnschuhe, Anni, etwas will sagen, und zwar, man sieht dort sein Geld am besten investieren, sei es zum Beispiel der Turnschuh für 300 Franken oder 200 Franken oder wie viel immer. Der hat halt in dem Moment einfach mehr Wert als die 200 Franken unter dem Kauf. Und sonst ist es eigentlich bei jedem individuellen Produkt.
Genau, und das ist auch, also ich meine, darum, das ist ja das Schöne an einer freien Wirtschaft, dass wenn du den extrem teuren Turnschuh für 200 Franken kaufst, hast du lieber den Turnschuh als die 200 Franken. Und der Verkäufer gibt dir lieber die Turnschuhe und bekommt dafür die 200 Franken. Also beide sind glücklicher, nachdem der Tausch stattgefunden hat, von diesen 200 Franken gegen den Turnschuh. Und also etwas Besseres kann es ja fast nicht geben, oder? Aber der wichtige Punkt genau ist eben, dass es transparent ist, dass du weißt, ich bekomme den Turnschuh, ich habe den gesehen, der gefällt mir, der passt mir und ich zahle die 200 Franken dafür. Und dann...
Und für einen Käufer ist eben mehr wert und für einen Verkäufer weniger wert und darum sind am Schluss beide glücklich.
Genau.
Aber jetzt ist ein Prozess, den sich viele noch nie überlegt.
Ja, es ist ein Prozess, der halt versteckt abläuft, aber der ist jedes Mal, wenn man ein Brötchen oder beim Bäcker oder was auch immer postet, das wirkt überall, oder? Und so wird am Schluss Wert geschaffen, dass jemand etwas produziert, das für mich mehr Wert hat als das Geld, das ich ihm dafür muss geben.
Ja, da, wenn wir das noch ein bisschen weiter diskutieren, sind wir dann wieder beim ersten Punkt und wie das gewissen Leuten nicht gefallen kann, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, richtig, ist alles verhängt.
Und ja, tatsächlich. Aber um zurückzukommen auf das Thema Vermögensverwaltung und das ist wieder verhängt mit dem, was wir jetzt haben, diskutiert mit Finanzen und wie sich die Leute den Prozess vom Schuhkauf noch nie überlegt. Was interessiert dich persönlich an dem Thema von Vermögensverwaltung oder von Finanzen generell so sehr?
Ich glaube, in der Vermögensverwaltung sind es zwei Aspekte, respektive Kombination aus zwei Aspekten, die ich total spannend finde. Das eine ist, dass man etwas sehr Quantitatives hat, Finanzmärkte, die man muss verstehen, wo man muss Modellierung verstehen, viel Kopfarbeit dahinter, was total spannend ist, sich auch aus meiner Sicht mit dem zu befassen. Und auf der anderen Seite, die Vermögensverwaltung, vor allem, was wir jetzt gesagt haben, ist klar, man muss sich extrem viel mit den Leuten befassen, mit dem Kunden, mit der Person, die da vor einem sitzt. Was sind die Ziele? Man muss zuhören, weil nur dann kann man aus dem Wissen, das man hat, über die Finanzmärkte überhaupt einen Mehrwert für diese Person schaffen. Und das Schöne ist, glaube ich, wenn das gelingt, wenn man diese zwei Sachen kann kombinieren kann. Ich finde, wenn man dann ein Werk schaffen kann, das macht Spass und sind zwei spannende Aspekte von einer Arbeit.
Und das ergänzt sich eigentlich auch wieder mit dem Punkt, den ich vorher gesagt habe, mit dem Kunden Geld verdienen, ist dann auch noch immer wie schöner, wenn beide daran verdienen. Also ist ja klar und auch völlig plausibel, dass beide müssen daran verdienen und beide wollen daran verdienen, aber das ist ja das Schönste.
Genau, also es ist halt wie beim Bäcker, oder auch dort zahle ich gerne die 1,40 Franken für das Maisbrötchen. Und bei uns auch, oder? Bei uns ist Transparenz etwas vom Allerwichtigsten. Das heisst, wir können auf Franken und Rappen genau ausweisen, was der Kunde zahlt. Und die Kunden wollen ja zu uns kommen und wollen uns das Geld zahlen, im Austausch zu dieser Leistung, die wir erbringen. Und darum, ja, wieder beim gleichen Punkt, oder? Solange man das transparent macht und Kunden, dass ein Mehrwert ist für die Kunden, den man da schafft, ist eine gute Sache. Oder?
Jetzt noch so das Letzte. Heutzutage ist ja immer wie mehr steht im Vordergrund Nachhaltigkeit beim Investieren. Wir haben schon ein bisschen darüber geredet. Ist es überhaupt möglich? Bis zu welchem Grad ist es möglich? Ja.
Ja, also Nachhaltigkeit zuerst mal ist sehr ein grosses, komplexes Thema. Oder? Es wird ja oft mit ESG abgekürzt. E für die Umwelt, S für Sozial und G für Governance-Themen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wenn man nach so Kriterien oder nachhaltig investiert, dass man realistische Erwartungen hat. Oder? Was gut funktioniert, ist, wenn man sagt, mir ist es einfach persönlich wichtig, dass ich nicht in Typ XY von Unternehmen investiert bin. Also zum Beispiel, dass ich kein Kohlekraftwerk in meinem Portfolio habe. Nicht aus einem bestimmten Grund, sondern einfach, weil ich das nicht will. Das kann man gut umsetzen in einem Portfolio. Das mag etwas kosten, aber das geht gut. Die Komplexität fängt dort an, wo die Leute erwarten, dass sie die Welt verbessern können mit ihren Anlagen. Also, dass ich ein Portfolio halte, das gewisse Titel ausschliesst. Mit der Idee, dass ich so die Welt beeinflussen kann, wenn das genug viele Leute auch machen. Und dort dahinter steht der Gedanke oder die ökonomische Überlegung dahinter, ist, dass wenn viele Leute nur noch nachhaltigen Firmen, wie auch immer das definiert ist, Geld geben, dann wird es teurer für nicht nachhaltige Firmen, zum Kapital zu kommen. Also die Idee ist, dass man Kapitalkosten mit nachhaltigem Investieren verändern kann. Das ist für ganz viele Leute das Ziel. Und die Krux jetzt an dem Ganzen ist, dass man in den Daten und auch in vielen wissenschaftlichen Papieren ist es überhaupt nicht klar, ob das überhaupt möglich ist. Ob es überhaupt möglich ist, Kapitalkosten von Firmen mit nachhaltigem Investieren zu beeinflussen. Und das muss man sich bewusst sein, oder? Dass das nicht so einfach und nicht so klar ist. Jetzt, falls das möglich ist, dann ist es am ehesten möglich, wenn man ganz klare Kriterien hat, die sich die Unternehmen daran ausrichten und wenn sich möglichst viele Investoren an diesen Kriterien oder respektive viele Unternehmen an diesen Kriterien ausrichten. Das heisst, man muss einen möglichst standardisierten Weg finden, um nachhaltig investieren. Und das ist halt sehr schwierig, weil ESG ist so ein breiter Begriff und jeder versteht etwas anderes darunter. Darum ein guter Weg, wie man das machen kann, ist mit sogenannten Indexfonds, wo der Indexfonds sehr viel Volumen von ganz verschiedenen Investoren einsammelt und das Geld nachher nachhaltig investiert. Weil dann kriegt man ein bestimmtes Volumen auch zusammen und hat zumindest eine Chance, einen Impact zu haben. Aber dann, wie gesagt, ich glaube, man muss einfach realistische Erwartungen haben, das, was man erreichen kann. Und auch da wieder ist wichtig, auf die Kosten zu schauen. Und auch da eben, die Kosten sind wichtig. Und das darf man, obwohl es ein spannendes Thema ist, nicht ganz vergessen.
Da sind wir eigentlich auch schon beim letzten Thema, und zwar bei einer Anlagestrategie für eine einzelne Person. Wie jetzt zum Beispiel ein Gymnasiast oder ein Rentner oder was auch immer. Was vielleicht für die Zuhörer noch spannend ist, zum Mitnehmen, was würdest du jemandem so grob zum Beachten empfehlen, wenn er sein Geld investieren will? Also, vielleicht welche, was für Positionen jetzt nicht, du empfiehlst das und das Unternehmen aus dem DAX oder aus dem SMI, sondern mehr, was würdest du dir für Gedanken darüber machen, so ganz grob?
Also ist natürlich eine sehr schwierige Frage, die man eben nicht generell beantworten kann, logischerweise. Ich glaube, das Wichtige ist das schon von vorher, oder? Es braucht eine individuelle Lösung. Das heisst, man muss sich selber gut überlegen, in was für eine Situation ist man, wie alt oder wie jung ist man, wie viel Vermögen will man, muss man ansparen, wie viel braucht man zum Leben. Ich glaube, es ist gescheit, sich die Gedanken relativ früh zu machen im Leben. Das ist etwas, was sicher wichtig ist, wenn es ums Sparen und ums Investieren geht.
Gerade, weil dann der Zeithorizont noch mehr zum Zug kommt.
Genau.
Als wenn man mit 50 sich das erste Mal überlegt.
Genau, das ist etwas sicher, was wichtig ist. Und darum, gerade wenn man langfristig anlegt, oder sowieso wiederum Kosten ein wichtiges Thema. Und etwas, was ganz wichtig ist, wo wir jetzt noch nicht so viel darüber geredet haben, ist, dass man diversifiziert investiert. Also, dass man breite Körbe von Anlagen kauft. Das heisst, viele verschiedene Aktien. Und wenn man jetzt nicht selber ein riesiges Vermögen zur Verfügung hat, dann macht man das am einfachsten über Anlagegefäße, so wie ETFs oder Fonds. Und auch da kommt es wieder sehr darauf an, was in diesen Fonds drin ist. Es ist nicht einfach. Darum, ich glaube, wenn man das kann, sich beraten lassen, ist es meistens hilfreich. Aber eben, es muss am Schluss eine individuelle Beratung sein, die zugeschnitten ist auf die einzelne Person oder die einzelne Institution.
Mhm. Und eben das, was du eben sagst, diversifiziert oder sehr symbolisch gesagt, nicht alle ihre gleichen Korb legen.
Genau. Also das ist ganz etwas Wichtiges. Ja.
Ich glaube, das ist ein guter Schluss. Wo finden die Leute, wenn sie dich suchen? Auf Twitter habe ich gesehen, bist du aktiv oder relativ aktiv?
Genau, auf Twitter, auf LinkedIn und über die Website ist es auch relativ einfach.
Sehr gut. Gut. Ja, danke vielmals für deine Zeit.
Danke dir, es war cool.
Das war es mit der Alexandra Jansen. Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Wenn ja, geben wir noch bitte eine Rückmeldung oder schreiben eine positive Bewertung. Ich freue mich auf das nächste Mal, was wieder heisst Podcast Tête à Tête. Es würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Macht's gut, bleibt gesund, fit und zweck.